Es ist 7:45 am ersten Mittwoch im Monat. Herzlich willkommen zu Derma at Home. Wir sind wieder für Sie da, Uli Mrowitz und
Hallo.
Meine Wenigkeit Sascha Gerdes. Heute gibt es eine kleine Premiere bei Derma at Home, weil wir haben ein etwas fachfremdes Thema ausgewählt. Und zwar Regresse und mehr aus juristischer Sicht und sind sehr froh, dass wir dafür eine richtige Fachanwältin für Medizinrecht gewinnen konnten, Frau Andrea Mangold. Die stellt uns Uli Mrowitz gleich nochmal im Detail vor, bevor es dann mit dem entsprechenden Vortrag losgeht. Vorher aber nochmal ganz herzlich willkommen an alle, die heute live zugucken. Sie haben bei diesem Thema heute wieder die Möglichkeit, auch aktiv Fragen zu stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Fragen bei einigen von uns auftauchen werden, die wir heute alle loswerden können und Frau Mangold damit löchern können. Dazu nutzen Sie wieder die Wolke in der Ecke, Ihre Chatfunktion. Dann bekommen wir das hier auf unser Tablet und können eben Ihre Fragen heute alle beantworten. Alle, die uns im Podcast hören, auch herzlich willkommen. Sie können dann davon profitieren, was wir heute hier diskutieren. Ich danke auch unseren Sponsoren mal wieder, die das alles möglich machen. Diese unabhängige Fortbildung Almiral, BMS, Novartis und UCB. Man merkt, Fachanwältin für Medizinrecht, das ist hier unabhängige Fortbildung. Wir konnten uns frei auswählen, was wir hier machen bei Derma at Home. Und das ist auch heute wieder so. So, und bevor wir jetzt in Medias Res gehen, haben wir wie immer unsere Derma News zur Verfügung und die macht heute Uli Mrowitz.
Ja, liebe KollegInnen, auch von mir ein herzliches Willkommen nochmal. Sie sehen draußen in Kiel, das Wetter ist wunderschön an diesem ersten Mittwoch im Mai. Und wir beide kommen ja auch von der DDG-Tagung, die gerade am letzten Wochenende zu Ende gegangen ist, mit der unglaublichen Zahl von 4.700 Teilnehmern, der absolute Rekord. Und sind eigentlich voll von Neuigkeiten und interessanten Informationen. Aber die Derma News haben heute doch einen etwas anderen Hintergrund. Und wie sagt man sonst? Jingle up. Ja, die Derma News beschäftigen sich heute mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit Derma at Home. Denn wir feiern den vierten Geburtstag von Derma at Home, gerade jetzt im Mai. Vor 4 Jahren haben wir mit dieser Sendung angefangen. Es war ein kleines Risiko, es war ein Versuch, den dermatologischen Lieferdienst für Sie zu gestalten, auch dann den Podcast zu erfinden, das Video on Demand einzuführen. Und das, glaube ich, ist ein kleiner Grund, heute einmal einen Rückblick auf 4 Jahre zu machen. Warum gerade 4? Nun, solche Sendungsformate, Fortbildungsformate sind mitunter in unserer Welt sehr kurzlebig. Dass wir den 4. Geburtstag feiern und zwar so richtig feiern können, weil wir immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer haben, das ist, glaube ich, wirklich ein Grund. Und ich zeige Ihnen einmal die Zahlen. Als wir angefangen haben 2021 und bis heute, sind die Zahlen der registrierten Teilnehmer schon auf über 1.200 angestiegen. Und Sie sehen, die Kurve wird zwar etwas flacher, was natürlich vollkommen logisch ist, aber die Zahlen steigen weiter im Jahr 2025. Registrierte TeilnehmerInnen, das wissen Sie, das ist für die CME-Akkreditierung wichtig, damit Ihre Fortbildungspunkte registriert werden. Nicht immer sind das natürlich Teilnehmer, die bei jeder Sendung zuschauen und zuhören. Wie ist das mit dem Videostream und der Live-Sendung? Das ist ja seit einiger Zeit zusammen und deshalb zählen wir das auch zusammen. Diejenigen, die jetzt uns Live-Video zugeschaltet sind oder das Video in dem Monat danach nutzen. Und Sie sehen, bis 2025 sind wir da knapp an der 400-ZuschauerInnen-Grenze. Und das ist auch ein unfassbar guter Wert für eine solche Sendung, die immer spezielle Themen in einer kurzen Zeit präsentiert. Was für uns aber der absolute Hammer ist das Highlight, nämlich der Podcast. Und seit wir ihn eingeführt haben, sehen Sie bis 2025 die durchschnittlichen Aufrufe pro Monat. Und wir sind dabei, die 2500 Aufrufsgrenze zu knacken. Das ist unfassbar gut. Und wir haben gerade auf der DDG-Tagung, Sascha Gerdes und ich, super viel Zuspruch bekommen. Viele, die uns auch wirklich angehalten haben und gesagt, wir hören immer Ihren Podcast. Das ist ganz toll beim Autofahren, beim Saubermachen, bei vielen anderen Tätigkeiten. Und wir sind bestens informiert über alle Themen, die dort präsentiert werden. Das Ganze ist natürlich nur möglich, und Sascha Gerdes hat es ja gerade schon angesprochen, für so ein Format, wenn wir Sponsoren haben. Und hier ist einmal aufgeführt, die drei treuesten Sponsoren, Almiral Hermal, Novartis Pharma und UCB Pharma, die uns wirklich seit Mai 21 kontinuierlich unterstützen. Bristol Myers Squibb ist dazugekommen seit April 23 und das sind unsere vier Hauptsponsoren im Jahr 2025. Natürlich ist auch mal jemand dabei, der das temporär macht, und da bedanken wir uns auch nachträglich noch bei Leo Pharma Insight und AbbVie, die Passagier auch unsere Sponsoren von Derma at Home waren. Und wir hoffen natürlich, dass dieses so bleibt und dass die Treuen weiter treu bleiben und vielleicht auch mal der ein oder andere Neue dazukommt. Ja, und last but not least möchten wir uns natürlich ganz besonders bei Ihnen bedanken, unseren Zuschauern und Zuhörern, bei der Live-Sendung, beim Videostream, aber auch natürlich beim Podcast, und freuen uns sehr, dass wir diesen vierten Geburtstag mit Ihnen zusammen feiern können. Denn nur dadurch, dass Sie teilnehmen, dass Sie zuschauen, dass Sie zuhören, dass Sie mit uns in der Chatfunktion in Interaktion treten, zusammen mit den ReferentInnen, das macht Derma at Home aus, und darüber freuen wir uns ganz, ganz besonders. Und wir freuen uns auf die nächste Zeit und dass wir dann den fünften Geburtstag genauso mit guten Zahlen mit Ihnen feiern können, wie wir den vierten Geburtstag feiern. So, das waren die Derma News von eben, und jetzt übernehme ich schon mal gleich weiter und führe Frau Mangold ins Thema ein. Frau Mangold ist eine wirklich unabhängige Anwaltin, Fachanwältin für Medizinrecht, und ich habe sie kennengelernt auf einer Veranstaltung in Lübeck, und dort hat sie einen Vortrag gehalten zum gleichen Thema. Und ich war sehr begeistert darüber, wie klar sie und strukturiert sie uns die Probleme geschildert hat. Ich muss ein bisschen stottern, weil wir gerade, sehe ich, ein kleines Technikproblem haben. Ich sehe zwar die Präsentation, aber Frau Mangold ist im Moment nicht in der Leitung. Deshalb vielleicht noch ein bisschen weiter von meiner Seite. Ich habe sehr viel gelernt, wie wichtig es ist, zum Beispiel mal einen Blick in das Sozialgesetzbuch 5 zu werfen, was ich dann auch getan habe, um zu schauen, was da in diesen Paragraphen steht, zum Beispiel über wirtschaftliches Verordnen, aber unter anderem auch über die Selbstverantwortung von Menschen für ihre eigene Gesundheit und auch, dass zum Beispiel der medizinische Fortschritt Betroffenen nicht vorenthalten werden darf. Und jetzt kriege ich gerade einen Daumen hoch von der Technik. Frau Mangold, Sie sehen und hören uns. Und da ist sie im Bild, hervorragend, wunderbar. Herzlich willkommen bei Derma at Home. Ich habe sie gerade schon einmal den ZuschauerInnen bekannt gemacht, und damit können Sie sofort einsteigen in Ihr Thema, was wir für Sie tatsächlich als Wunschthema gewählt haben: Regresse und mehr aus juristischer Sicht. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Mrowitz, für die Einführung, für die Überleitung und vor allem für die Einladung zu dieser für Sie sehr besonderen Veranstaltung. Herzliche Glückwünsche auch von meiner Seite zu Ihrem vierten Geburtstag. Regresse und mehr aus juristischer Sicht. Es ist mir natürlich eine besondere Ehre, dass ich an dieser Veranstaltung als Juristin teilnehmen kann. Und ich möchte auch gleich an alle ZuschauerInnen sagen, es wird kein klassischer juristischer Vortrag in dem Sinne, da werden Sie alle genügend gehört haben, Angst vor Regressen machen, und es geht nicht ohne den Anwalt. Ich möchte Ihnen heute die Grundprinzipien darlegen, die Steuerungsmechanismen im Hintergrund, aber dann auch, wie Sie ganz konkret vorgehen können in Einzelfällen bei Verordnungen, um eben ein Regressrisiko auszuschließen. Denn das Schlimmste ist, wenn man Angst hat vor etwas Unbekannten und sich dem nicht nähern. Nähern Sie sich dem ruhig, dazu möchte ich Sie auffordern, stellen Sie nachher auch gerne Fragen. Das alles hat einen nachvollziehbaren Hintergrund, das ist nicht willkürlich, wie oft angenommen wird. Ich gebe Ihnen als erstes ein paar Zahlen, damit Sie etwas mehr verstehen, warum es überhaupt diese Steuerungsmechanismen gibt. Das ist meine Agenda. Zuerst ein paar Zahlen, Daten, Fakten, dann die rechtlichen Grundlagen. Ohne die geht es nicht, aber ich glaube, Sie verstehen es besser, wenn Sie die Zahlen schon gesehen haben. Und dann, was bedeutet das Qualitätsgebot, was bedeutet das Wirtschaftlichkeitsgebot und wie wird das Ganze praktisch über die Prüfungsstellen umgesetzt? Wenn Sie sich diese Folie hier ansehen, das ist eine Darstellung, die man jedes Jahr über den GKV-Spitzenverband auch im Internet abfragen kann. Die aktuellste Darstellung stammt aus dem Jahr 2023. Das können Sie nachvollziehen, weil es so viele Zahlen gibt, die da kumuliert werden müssen. Links oben sehen Sie in Milliarden Euro jeweils die Kosten ärztlicher Behandlung im Jahr 2023. 47,12 Millionen Euro. Links unten die Krankenhausbehandlung, fast das Doppelte, 93,95 Millionen Euro. Und rechts sehen Sie dann die Kosten für die Arzneimittelversorgung mit rund 50 Millionen Euro. Das heißt, ein Fünftel der Kosten, genauso viel Kosten wie für die ärztliche Behandlung selbst, fallen für Arzneimittelausgaben an. Entsprechend ist es einfach erforderlich, wir sprechen jetzt rein über den GKV-Bereich, dass es Steuerungsmechanismen gibt, um die Kosten zu begrenzen. Speziell im Bereich der Arzneimittelversorgung steigen die Kosten sehr stark an. So waren es, das hatte ich Ihnen gerade genannt, im Jahr 2023 50 Milliarden Euro. Und sind für Arzneimittelversorgung, stehen die Daten schon zur Verfügung, 10% mehr, 55 Milliarden Euro im Jahr 2024. Jetzt ist es so, dass in Deutschland, müssen Sie sich vergegenwärtigen, Deutschland ist ein beitragsfinanziertes System im Gegensatz zu steuerfinanzierten Systemen. Und Deutschland, das ist ganz wichtig auch für Sie als Take-Home-Message, kennt keine Leistungsbegrenzung für GKV-versicherte Patienten per se. GKV-versicherte Patienten, Herr Professor Mrowitz hat es bei seiner Einführung schon angedeutet, da sieht das Sozialgesetzbuch vor, dass diese Anspruch haben auf medizinisch indizierte Leistungen und auch Anspruch haben, an dem medizinischen Fortschritt teilnehmen zu dürfen. Also das Sozialgesetzbuch 5 definiert, welchen Anspruch der Versicherte hat. Das ist aus Versichertensicht gesehen. Es gibt eine Menge an rechtlichen Vorgaben. Sie sehen hier bei der Pyramide ganz oben die EU-Ebene. Dann das Grundgesetz. Beim Grundgesetz zum Beispiel gibt es eine ganz spannende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, den sogenannten Nikolausbeschluss, weil er nämlich am 6.12.2005 seinerzeit vom Bundesverfassungsgericht, also nicht vom Bundessozialgericht, sondern vom Bundesverfassungsgericht gefasst wurde, dass es in unserem System keine Leistungsbegrenzung gibt. Und der Beschluss ging auf eine schwere Erkrankung, bei der es keine zugelassenen Arzneimittel mehr gab. Aber es gab eine Forschungslage, eine wissenschaftliche Situation, wo man gesagt hat, eine alternative Therapie hätte gute Aussicht auf Erfolg. Und in dem speziellen Fall hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn es eben sich um eine wissenschaftlich erforschte und anerkannte Therapie handelt, selbst wenn das Arzneimittel nicht zugelassen ist und der Patient aber insgesamt, das ist ganz wichtig, komplett austherapiert ist, dann hat er Anspruch auf diese Therapiemethode. Und deswegen auch dieser bezeichnende Begriff Nikolausbeschluss. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht, also das sich immer klar machen. Dann gibt es das 5. Sozialgesetzbuch, das kennen Sie, wenn Sie im GKV-Bereich unterwegs sind, alle. Dann die GBA-Richtlinien, also die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses, regionale Vorgaben und Hinweise von kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen. Also eine Vielfalt von Systemvorgaben, die zu beachten sind, die ineinander greifen. Aber ganz wichtig für Sie ist erstmal, per se kennt das System in Deutschland keine Beschränkung bei medizinischer Indikation. Natürlich sind dann im Einzelnen Steuerungsmechanismen zu beachten. So gilt ganz allgemein, das ist das, was Herr Professor Mrowitz auch angesprochen hatte, § 2 des Sozialgesetzbuches Römisch 5, dass Versicherte Anspruch haben auf Leistungen, die dem Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen. Und dabei haben Qualität und Wirksamkeit der Leistungen, auf die eben die Versicherten Anspruch haben, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. Ganz wichtig. Dann, das bedeutet praktisch den individuellen Anspruch des Patienten. Dann regulativ gibt es Paragraph 12. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von den ZuschauerInnen es schon gehört hat. Das Wirtschaftlichkeitsgebot. Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht zu überschreiten. Das merkt man sich am einfachsten verkürzt als WANZ. Wirtschaftlich, ausreichend, notwendig, zweckmäßig. Und diese zwei gegensätzlichen Zielsetzungen, einmal den Leistungsanspruch der Versicherten auf den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse und dem medizinischen Fortschritt einerseits und dann das Regulativ, weil wir eben keine unbegrenzte Menge Geldes haben, das muss man in Einklang bringen oder im Einzelfall eben immer wieder abwägen und entscheiden. Das Bundessozialgericht sagt zum Qualitätsgebot, weil Sie werden sich jetzt alle fragen, was ist denn das, die Qualität? Qualität in der Medizin ist schwer messbar. Das Bundessozialgericht sagt es so in einer Entscheidung, die schon uralt ist, Qualität und Wirksamkeit entsprechen dem anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse, wenn dies durch wissenschaftlich einwandfrei geführte Studien nachgewiesen ist. Was sind nun derartige wissenschaftlich einwandfrei geführte Studien? Dazu macht der gemeinsame Bundesausschuss verschiedene Vorgaben. Der gemeinsame Bundesausschuss wurde 2004 über das Gesundheitsmodernisierungsgesetz eingeführt. Ist definiert in § 91 SGB V und ist ein Gremium der Selbstverwaltung. Man nennt ihn immer den kleinen Gesetzgeber im Gesundheitswesen, mehr oder weniger klein oder groß, das ist Ansichtssache. Jedenfalls besteht er aus Mitgliedern der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, also der Ärztlichen Bundesvereinigung und der Zahnärztlichen Bundesvereinigung, Mitgliedern, die vom GKV-Spitzenverband entsandt werden und Mitgliedern der Krankenhausgesellschaft und hat eben den unparteiischen Vorsitzenden und beigeordnete Beisitzer. Und dieser GBA beschließt ganz viele Richtlinien, zu denen er über das Gesetz ermächtigt ist, und trifft sehr, sehr viele Entscheidungen im Gesundheitswesen. Der GBA wurde installiert, weil man sich gedacht hat, dass das Parlament, dass der Bundestag, dem fehlt diese Fachkompetenz. Im GBA sind aber die Mitglieder der Selbstverwaltung vertreten, beziehungsweise von den Selbstverwaltungskörperschaften entsandte Mitglieder. Und man vermutet dort mehr Fachkompetenz. Insgesamt ist es natürlich immer noch ein ungeheuer großes Gremium. Und der GBA legt in seiner Verfahrensordnung fest, in Kapitel 4 zu den Arzneimitteln und dort in Paragraph 7, dass dieser Qualitätsstandard durch wissenschaftlich basierte Arbeiten eben über systematische Übersichtsarbeiten von Studien, die Evidenzstufe römisch 1b, gewährleistet wird, über randomisierte klinische Studien, wenn es nichts anderes gibt, auch über systematische Übersichtsarbeiten, Evidenzstufe römisch 2b, prospektiv vergleichende Kohortenstudien. Aber da merken Sie auch schon, nimmt natürlich die ganze Evidenzlage ab. Jetzt soweit zu den abstrakten Vorgaben. Welches Arzneimittel darf im Einzelfall verordnet werden? Also wir gehen heute Abend auf die Einzelfallverordnung, wenn Sie ein bestimmtes Präparat haben. Gerade im Bereich Dermatologie sind ja wichtig auch die Verordnungen von Biologika oder Biosimilars oder Originalpräparate, Generika. Was dürfen Sie im Einzelfall verordnen, beziehungsweise was müssen Sie beachten, damit Sie kein Regressrisiko eingehen? Wie gesagt, es gibt einmal die abstrakten rechtlichen Vorgaben, dieses WANS, wirtschaftlich ausreichend notwendig zweckmäßig, um die Ausgaben in der GKV zu steuern. Demgegenüber steht das Ziel Patienten individuelle Betrachtung. Und das sieht dann so aus, dass im Einzelfall das Wirtschaftlichkeitsgebot von Ihnen als Ärzte umzusetzen ist. Denn Sie sind als Ärzte und Ärztinnen in die Situation vom Gesetzgeber gesetzt worden. Man nennt es eine sogenannte Gatekeeper-Funktion auch. Sie können, Sie steuern Verordnungen, Sie stellen Verordnungen aus, Sie stellen Krankenhauseinweisungen aus, Sie stellen Überweisungen an andere Leistungserbringer im Bereich der GKV aus. Wenn es jetzt hier um die Arzneimittel geht, dann greift das Wirtschaftlichkeitsgebot in einer ganz bestimmten Situation. Das Wirtschaftlichkeitsgebot bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig, dass Sie das preiswerteste Arzneimittel generell verordnen müssen, sondern es geht um eine Vergleichssituation. Wenn es bei einer bestimmten Indikationslage bei einem Patienten mehrere vergleichbare, ganz wichtig, vergleichbare Medikamente gibt, dann müssen Sie sich überlegen, welches Medikament braucht der Patient, welches Medikament kann ich verantworten, ihm zu verordnen. Das ist eben die einzelfallbezogene Abwägung, ob der Einsatz eines preiswerteren Arzneimittels vertretbar ist, wie es das BSG formuliert, oder ob es Anlass gibt, ein teureres Medikament zu verordnen. Jetzt sehen Sie es mir nach, ich bin Jurist, Sie sind die Ärzte, Sie wissen sehr viel besser als ich, wann Kontraindikationen bestehen. Wenn Sie also mehrere vergleichbare Präparate haben und mit unterschiedlichen Kosten, dann ist doch die Frage, welches Arzneimittel verordne ich tatsächlich? Wenn es bei einem preiswerteren Präparat Kontraindikationen gibt, dann ist das ein Anlass, dem Patienten das teurere Präparat zu verordnen. Das ist auch vom BSG in ständiger Rechtsprechung so entschieden. Diese Entscheidungskompetenz haben Sie als Arzt. Bedeutet, wenn Sie das Regressrisiko minimieren wollen, ausschließen wollen, Sie haben mehrere Präparate, vergleichbare Indikation, vergleichbarer Anwendungsbereich, vergleichbare Darreichungsform, dann ist es eben wichtig, dass Sie dokumentieren, warum Sie dem Patienten gleichwohl ein teureres verordnen, weil er zum Beispiel, Sie haben möglicherweise auch einen Versuch mit einem preisgünstigeren gemacht, das hat er nicht vertragen, oder der Patient kam mit der Darreichungsform nicht zurecht. Es gibt zum Beispiel ältere Patienten, ich kann Ihnen das jetzt aus dem Bereich der Pneumologie sehr anschaulich schildern, die oft Inhalatoren erhalten bei Asthma, die einfach von der Motorik nicht mit komplexen Inhalatoren zurechtkommen. Bei Ihnen könnte ich mir vorstellen, dass es Applikationen gibt von Cremen, von Salben, die so zu applizieren sind, dass vielleicht manche Patienten damit nicht zurechtkommen. Dann kann das ein Anlass sein, eine andere Darreichungsform zu verordnen. Und mein Hinweis, mein Rat ist eben, das dann auch in Ihrer Patientenakte zu dokumentieren. Und wenn dann ein Fall des Regresses eintreten sollte, dann können Sie das sagen, hier ist die Patientendokumentation, so und so sieht es aus. Dem Patienten hätte ich gerne, mir war das durchaus bewusst, das preiswertere verordnet. Es ging aber nicht aus den und den Gründen. Und dann ist alles fein, dann wird kein Regress ausgesprochen werden. Das heißt, das Wirtschaftlichkeitsgebot verlangt nicht die Therapieauswahl ausschließlich unter Kostenaspekten. Das ist ein Irrglaube. Das Wirtschaftlichkeitsgebot verlangt vielmehr die medizinische Begründbarkeit von Mehrkosten. Entsprechend mein dringender Rat, dokumentieren Sie den Grund für die Mehrkosten. Jetzt möchte ich Ihnen hier noch eine kurze Folie geben, dass der Gesetzgeber hat insgesamt bei der Arzneimittelzulassung ganz stark nachjustiert. Sie brauchen das jetzt überhaupt nicht im Einzelnen nachvollziehen können. Ich möchte nur, dass Sie mitnehmen, dass der Gesetzgeber hier sehr großen Handlungsbedarf sieht, weil die Kosten eben explodieren. Das hat aber natürlich, ich glaube, das sind Sie im Bereich Dermatologie auch sehr stark betroffen, dass Sie merken, dass manche Präparate, wenn die Nutzenbewertung, die insgesamt sehr umstritten ist, ein negatives Ergebnis hat oder eben sich auf keinen Preis geeinigt werden kann, sich dann vom Markt zurückgezogen wird durch die Hersteller. Da würde mich auch sehr interessieren, wie Sie die Situation wahrnehmen. Das aber nur mal so, um zu sehen, wie auch an anderer Stelle hier gesteuert wird, also nicht nur bei den Ärzten, sondern bereits bei den Herstellern. In der praktischen Umsetzung des Wirtschaftlichkeitsgebotes gilt es für Sie also immer abzuwägen, verordne ich ein Originalpräparat oder ein Generikum. Da Originalpräparate in der Regel teurer sind, ist es, wenn Sie ausschließlich regelhaft Originalpräparate verordnen, wäre das ein Grund, das so als unwirtschaftlich zu erachten, sodass es zu einem Regress kommen könnte. Sie müssten, wenn, dann begründen, warum in diesem bestimmten konkreten Fall bei einem Patienten dieser Patient eben das Generikum nicht verträgt und das Originalpräparat benötigt. Dann ist es fein, dann droht Ihnen kein Regress. Ganz entsprechend geht es bei den Biologika oder Biosimilars. Können Biosimilars verordnet werden oder direkt die Biologika? Es ist einfach eine Frage der Abwägung im Einzelfall und der Begründung. Ganz wichtig dann noch, auf dem Rezept haben Sie die Möglichkeit, das sogenannte Out-Idem-Kreuz zu setzen. Und da hat sich die Regelung gegenüber früher, schon vor vielen Jahren, geändert. Wenn Sie das Out-Idem-Kreuz setzen und nur dann schließen Sie die Substitution des von Ihnen verordneten Arzneimittels durch ein anderes, durch den Apotheker aus. Das heißt, wenn aus medizinisch nachvollziehbaren Gründen oder auch Gründen, die in der Darreichungsform liegen, der Patient unbedingt das Original oder das Biologikum benötigt, dann setzen Sie ja das Out-Idem-Kreuz. Und dann darf eben der Apotheker das Präparat nicht ersetzen. Die Apotheker haben natürlich viele Rabattverträge mit denen abgeschlossen. Die kennen sie auch gar nicht alle. Die sind auch nicht per se einsichtig. Die Apotheker dürfen nämlich ein Präparat austauschen, wenn das Out-Idem-Feld frei ist. Dann darf die Apotheke substituieren. Wobei es auch auf Seiten der Apotheke natürlich bestimmte Voraussetzungen für die Substitution gibt. Es muss also die gleiche Indikation sein, Indikationsbereich, die gleiche Darreichungsform, die gleiche Verabreichung. Wenn all dies gegeben ist, darf der Apotheker substituieren. Aber nur dann, wenn Sie das Out-Idem-Feld freigelassen haben. Wenn Sie die Substitution ausschließen, dann bitte auch immer begründen. Das kann die verschiedensten Ursachen haben. All dies können Sie auch so in der Arzneimittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung nachlesen. Insbesondere Anlage 7, römisch 7, regelt bestimmte Möglichkeiten, wann man substituieren darf, wann nicht. Also wann Sie Arzneimittel austauschen dürfen. Jetzt möchte ich abschließend noch ein paar Punkte sagen, wie so ein Verfahren abläuft. Und wir erleben das als Kanzlei regelhaft. Diese Verfahren sind auch genau vorgegeben. Ganz wichtig ist, auch wenn sowas unangenehm ist, aber lassen Sie, wenn Sie angeschrieben werden, über die Prüfungsstellen die Schreiben nicht liegen. Es läuft als erstes, stellen die Krankenkassen Antrag auf Festsetzung eines Regresses bei der Prüfungsstelle. Und die Prüfungsstelle wiederum fordert dann den Leistungserbringer zur Stellungnahme auf. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen das schon hatte. Das ist, wenn Sie das, was ich vorher gesagt habe, beherzigt haben, also mehr Verordnungen von teureren Präparaten, die Gründe dafür dokumentiert haben, dann haben Sie da keinen Stress. Geben Sie diese Stellungnahme ab. Ich würde das Ihnen immer empfehlen. Und dann setzt die Prüfungsstelle eben als Reaktion auf ihre Stellungnahme und auf den Antrag der Kostenträger per Bescheid einen Regress fest oder weist den Antrag der Kostenträger zurück. Falls die Prüfungsstelle per Bescheid den Regress festsetzt, dann können Sie dagegen Widerspruch einlegen. Wichtig ist dann aber, das ist ein Bescheid und das merken Sie sich einfach, das ist vergleichbar einem Steuerbescheid. Dagegen kann man Widerspruch einlegen, aber eben binnen Monatsfrist und Sie müssen den Zugang Ihres Widerspruchsschreibens nachweisen können, also zum Beispiel das per Einwurf einschreiben, übersenden, wie auch immer, oder anrufen und sich den Eingang bestätigen lassen. Und als Widerspruch reicht auch wirklich, dass Sie genau den Bescheid bezeichnen. Am besten, am einfachsten ist es, wenn Sie sagen, ich lege gegen den Bescheid vom XY Widerspruch ein, der Bescheid ist als Anlage 1 beigefügt. Zack, weg. Mehr müssen Sie erstmal gar nicht machen. Dann wird das Ding nicht bestandskräftig. An der Stelle ist es dann meistens tatsächlich sinnvoll, einen Anwalt einzuschalten. Aber Sie können das entspannt nehmen, wenn Sie das eben vorher beherzigt haben. Wir erleben es häufig, dass die Kostenträger, als Kanzlei erleben wir es häufig, Antrag stellen auf Festsetzung eines Regresses. In der Regel kommt da sehr wenig dabei raus. Und gerade wenn es um Einzelfallverordnungen geht, über die ich hier heute Abend spreche, und Sie das begründen können, dann wird auch kein Regress festgesetzt werden. Als Abschluss möchte ich einen kurzen Beispielsfall bringen, der verschiedene Felder dessen, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, nochmal zusammenfasst und anhand dessen ich das darstellen kann. Ein Patient leidet seit vielen Jahren am Psoriasis vulgaris. Es gab verschiedene Therapieversuche, das ist jetzt ganz wichtig, eben eine leitliniengerechte Behandlung, zuerst mit systemisch wirkenden Arzneimitteln bzw. Phototherapien. Und das hat der Arzt auch alles dokumentiert. Das ist auch für Sie wichtig. Sie müssen natürlich leitliniengerecht behandeln und das entsprechend dokumentieren. Der Patient hat das nicht vertragen, es brachte keine Lösung und die Psoriasis hat sich ausgebreitet. Dann hat der Arzt einen Therapieversuch mit Stelara 90 Milligramm als Injektionslösung versucht. Fehler auf dem Abrechnungsschein war, dass die Diagnose Psoriasis vulgaris nicht angegeben war. Das ist jetzt eher ein Nebenkriegsbauplatz. Das konnte geklärt werden. Man konnte eben diese fehlende Diagnose auf dem Abrechnungsschein anderweitig nachweisen. Der Hauptpunkt ist für mich aber, dass eben dieses leitliniengerechte Vorgehen dokumentiert wurde. Auch dokumentiert wurde, warum es dann einer dieser Injektionslösung bedarf hat. Und der Regress konnte dann tatsächlich aufgehoben werden. Er wurde zunächst festgesetzt und wurde im Widerspruchsverfahren aufgehoben, weil der Arzt all das nachweisen konnte, insbesondere eben das leitliniengerechte Vorgehen, sodass am Ende des Tages kein Regress verhängt wurde. Ja, Fazit. Wirtschaftlichkeitsgebot ist nicht mit der Verordnung des kostengünstigsten Arzneimittels gleichzusetzen. Wirtschaftlichkeitsgebot bedeutet, bestimmte Qualitätsstandards zu beachten, die medizinische Indikation und eben etwaige Mehrkosten zu begründen, also die Kosten für die Verordnung eines teureren Präparates unter medizinischem Blickwinkel zu begründen und das auch zu dokumentieren. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Ja, dann bin ich soweit mit meinem Vortrag zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten es so nachvollziehen und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Mangold, für diesen klaren Vortrag und auch für diese wichtigen Informationen zum Wirtschaftlichkeitsgebot. Wanns habe ich mir gleich notiert, das will ich nicht vergessen mehr. Aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man eigentlich einen klaren juristischen Vortrag gehört hat, stellen sich trotzdem ganz viele Fragen danach. Deswegen an Sie nochmal, unsere Zuschauer heute, legen Sie los, stellen Sie Ihre Fragen. Wir haben bestimmt auch schon Fragen. Ich greife mal hier gleich auf. Der Dr. Stuhlert fragt, warum sehen wir Ärzte eigentlich die Rabattverträge nicht? So haben wir doch keine Entscheidungsmöglichkeiten sozusagen, auf denen wir diese die Verschreibung dann berufen können. Wie ist das zu verstehen? Warum diese Rabattverträge und warum sehen wir die nicht?
Also die Rabattverträge, da bin ich ganz bei Ihnen, würden viele gerne sehen, auch wir, wenn wir gegen verhängte Regresse vorgehen. Aber sie werden, weil es sich auch um wirtschaftliche Vorteile, Marktverhalten, Konkurrenz handelt, sie sind nicht einsichtig. Aber wichtig ist für sie, sie befinden sich in einem komplett durchregulierten System. Also ich erlebe es oft, dass Ärzte eben, dass diese Situation den Ärzten, die in der GKV unterwegs sind, nicht bewusst ist. Es ist ein komplett durchreguliertes System, weil es darum geht, eine bestimmte Menge Geldes zu verteilen. Und wichtig sind einfach da diese Gedanken, die ich Ihnen gebracht habe, bei der Verordnung kann, darf die Apotheke substituieren. Das darf sie ja auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, eben gleicher Indikationsbereich und so weiter, Darreichungsform. Das darf sie nicht einfach willkürlich. Wenn Sie das nicht wollen, dass die Apotheke substituiert, dann müssen Sie das Kreuz bei Aut Idem setzen und das aber auch begründen, dass der Patient auf das Originalpräparat oder welches Präparat auch immer, es kann ja auch das Generikum sein, dass er nur das verträgt, angewiesen ist.
Ja, vielen Dank. Ihr Kollege Herr Weiergraf, den wir auch sehr gut kennen. Hallo, Ansgar. Eine Frage zum Prozess, zum Vorgehen. Und zwar, wann im Regressverfahren würde man dazu aufgefordert werden, seine zahlreichen Einzelfälle darzustellen? Die Frage ist ganz präzise. Kann man das auch in einer tabellarischen Form machen oder greift man erst die teuersten Verordnungen heraus, weil der Kollege sagt, hier sonst müsste er mehrere hundert Einzelfälle von Biologika-Verordnungen darstellen. Wenn ich das so höre, frage ich mich auch, ist das überhaupt rechtens, einfach dann gleichzeitig gleich mehrere hundert Verordnungen anzufragen oder sollte man vielleicht bei einem Kollegen dann nicht erstmal auch von Seiten der Kassen erstmal die Einzelfälle herausgreifen und die erstmal prüfen lassen, bevor man die Praxis dann gleich mit Hunderten überschüttet?
Das hängt damit zusammen, dass es unterschiedliche Prüfverfahren in der GKV gibt. Über das, was ich heute Abend gesprochen habe, waren Einzelfallverordnungen. Wenn also bei einem Patienten ein individuell verordnetes Arzneimittel, in dem Fall Stelara, das war ein Regress über 55.000 Euro, der regressiert wurde, verhängt wurde. Es gibt aber darüber hinaus, ich nenne das immer so verschiedene Folterwerkzeuge, auch eine statistische Vergleichsprüfung. Wenn sie auffällig werden, weil sie mehr als der Fachgruppendurchschnitt verordnen, dann macht es Sinn, wie der Kollege ausgeführt hat, dass er eben die wichtigsten Indikationsbereiche, die in seiner Praxis auftreten. Also es kann ja sein, eine Praxis hat besonders viele Psoriasis-Patienten oder sehr viele, an atopischen Ekzemen leidende Patienten, dass man dann auf das abstellt. Aber es gibt nicht das, dass auf so eine Art Ausforschung oder so abgestellt wird. Also dass statistische Vergleichsprüfungen, nur um das an der Stelle zu sagen, da haben Sie ohnehin, weil es eben eine statistische Vergleichsprüfung ist, die, bei der Sie nur gegriffen werden, wegen statistischer Auffälligkeiten, weil Sie über dem Durchschnitt liegen, muss mittlerweile eine Erstberatung erfolgen. Das heißt, es wird beim ersten Mal als Maßnahme, das nennt sich dann auch tatsächlich so, es wird eine Erstberatung verhängt. Das ist dieser platte Satz, mehr ist es nicht. Und wird kein Regress verhängt. Man könnte auch anders formulieren, da haben Sie einen Freischuss. Es kann da also an der Stelle nichts passieren. Ich würde aber empfehlen, selbst wenn es so ein Freischuss ist, das ist sehr entspannt in so einer Situation zu argumentieren. Ich würde den Freischuss nicht verwirten wollen. An der Stelle würde ich aber tatsächlich dann auch, wenn es um eine statistische Vergleichsprüfung geht, weil es um viel juristisches Know-how geht, auch bei der Bildung von Vergleichsgruppen, einen Fachanwalt hinzuziehen.
Gut, vielen Dank. Dann haben wir noch einen Hinweis von Herrn Niegisch bekommen, dass in manchen Praxissoftwaren die rabattierten Arzneimittel auch mit einem R gekennzeichnet sind und vielleicht dann auch sichtbar sind, zumindest, dass es einen Rabattvertrag gibt. Ich würde erstmal die arzneimittelbezogenen Fragen hier aufgreifen oder dann Uli dich fragen. Du hattest, glaube ich, auch eine Frage.
Ja, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für eine wunderbare Formulierung zu dem Wirtschaftlichkeitsgebot, dass Sie nämlich sagen, die Wirtschaftlichkeit, es ist die Begründbarkeit der Mehrkosten. Und ich glaube, das hat eine schöne Logik. Also ich muss feststellen, warum ich ein vermeintlich teures Präparat nehme und es gut begründen und dokumentieren. Und dann bin ich im Prinzip aus dem Schneider, weil viele Kolleginnen immer noch denken, sie müssen diese Treppen gehen. Erst das Preiswerte, erst das, was ganz unten steht, und damit sie dann die moderneren und meist auch teureren Medikamente verordnen dürfen. Aber diese Begründbarkeit der Mehrkosten von Anfang an, das ist eigentlich sehr wichtig. Und zum Beispiel in unserer neuen Psoriasis-Leitlinie wird auch ganz klar stehen, dass die alten Präparate, die sitzen richtig in einem Block und die werden mit vielen, vielen kleinen Kreuzchen versehen, warum sie nicht mehr standardmäßig verordnet werden sollen. Und ich glaube, da sind jetzt Leitlinie und Wirtschaftlichkeitsgebot wirklich 1:1 geworden, denn darin begründet sich schon eigentlich der Mehrkostenaspekt, weil die Wirtschaftlichkeit dann natürlich auch am Therapieerfolg hängt. Und das war sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe noch eine andere Frage. Sie hatten gesagt, dass zum Beispiel anhand des Inhalators bei pneumologischen Patienten Menschen manchmal nicht in der Lage sind, das zu bedienen. Bei uns ist ja oft so, wir haben es so ein bisschen gerade unterhalten, jemand hat, zum Beispiel ein älterer Mensch, hat großflächige Hautveränderungen auf dem Rücken, lebt alleine und hat keinen, der ihn eincremen kann. In dem Moment wäre ja die Verordnung zum Beispiel auch eines Biologikums, wenn es sich um eine juckende Hauterkrankung handelt, gerechtfertigt, weil in dem Moment der Patient anders gar nicht behandelt werden kann. Habe ich das richtig gesehen oder würde das trotzdem Probleme machen?
Das haben Sie grundsätzlich richtig gesehen. Muss entsprechend dokumentiert werden natürlich. Denkbar wäre jetzt bei diesem speziellen Fall auch, je nach Kostenlage, ob jemand kommt, um dieses Arzneimittel oder ein anderes Arzneimittel zu applizieren. Ich vergleiche das mit dem Bereich Phlebologie, wo eben bei älteren Patienten tatsächlich auch der Pflegedienst kommt. Das wäre ja eine pflegerische Maßnahme und hilft, Kompressionsstrümpfe anzuziehen.
Muss ich das vorher prüfen oder kann ich treu glauben sagen, im Moment, dass bis ich einen Pflegedienst organisiert bekomme, ist die Hautkrankheit schon fortgeschritten, der Patient leidet. Und wenn ich weiß, ich kann ihn sofort behandeln, die Wirkung tritt ganz schnell ein, dann mache ich das jetzt, um sozusagen ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Oder bin ich verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen?
Da ist es ja so, dass Sie verschiedene Faktoren dokumentieren müssten, oder ich würde Ihnen das empfehlen. Einmal, dass der Patient selbst motorisch gar nicht in der Lage ist, am Rücken aufgrund seines Alters oder warum auch immer, das Medikament zu applizieren. Und das Zweite ist, dass er einen sehr, sehr hohen Leidensdruck hat und sofort Hilfe braucht.
Okay, super.
Und dann, bis er eine Pflegestufe erhält, bis er Pflege erhält, das dauert ja alles.
Richtig.
Gut, dann kommen noch weitere Fragen. Einmal.
Entschuldigung.
Alles gut. Ich sehe gerade auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Fragen. Wir haben aber ja auch gleich noch eine Speakers Corner, wo wir dann die Fragen noch zu Ende beraten können, die hier noch auftreten. Wir wollen nur pünktlich gleich aufhören um 21 Uhr, damit Sie auch in der Zeit bleiben und uns damit erstmal ganz herzlich bei Ihnen vorab bedanken jetzt für den tollen Vortrag. Es kommen auch schon Rückmeldungen aus dem Chat, die bedanken sich ganz herzlich für den tollen Vortrag. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns hier wiedersehen bei Derma at Home am 4. Juni. Das ist der erste Mittwoch im Juni, wieder um 7:45 mit dem Thema Akne und Rosacea. Gibt es Neues? Und wir freuen uns, dass Professor Schaller aus Tübingen dann wieder dabei sein wird. Und hoffentlich Sie auch. Und wer es nicht schafft, am 4. Juni, der hört uns dann, wann immer er will, im Podcast oder schaut die Folge nochmal einen Monat lang nach. Und damit haben wir es, glaube ich, für den Livestream heute geschafft.
Absolut.
Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Mangold, für den tollen Vortrag und bei den Zuschauern fürs Zuhören, bei den Sponsoren für die tolle langjährige Unterstützung. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal mit unserem gewohnten
und tschüss.
So, und damit sind wir wieder zurück zur Speakers Corner. Frau Mangold, jetzt in etwas entspannterer Atmosphäre, hätte ich fast gesagt. Es sind tatsächlich noch ein paar Fragen da, auch so Beispielfragen. Zum Beispiel Frau Reichert fragt nach der Dauer von Regressverfahren. Wie lange dauert es im Durchschnitt nach einem Widerruf oder Widerspruch? Hier geht es ganz speziell darum, dass für eine fälschliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgestellt wurden und diese Rezepte aufgrund des zustellenden Labors sozusagen fehlerhaft waren. Und das geht jetzt seit 1,5 Jahren. So lange hat sie schon nichts mehr gehört. Muss sie jetzt immer noch damit rechnen, dass sie eine Rückmeldung bekommt? Oder kann man nach 1,5 Jahren nach Widerspruch sagen, da kommt nichts mehr?
Da muss ich leider sagen, da kann noch was kommen. Also die Prüfungsstellen oder in dem Fall, wenn sie Widerspruch eingelegt haben, sind sie ja beim Beschwerdeausschuss. Das dauert. Das sind Gremien, die eine Vielzahl von Verfahren zu bearbeiten haben. Und leider dauert das in der Regel, so erleben wir es, 5, 6, 7, 8, 9 Monate. 1,5 Jahre sind schon sehr, sehr lang. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass sie vergessen wurden. Leider nicht.
Okay, also auch da mahlen die Mühlen etwas langsam zum Teil. Damit müssen wir wohl umgehen. Frau Röseke Schlecht, auch eine Teilnehmerin, die immer dabei ist, guten Abend, hat noch eine Frage, auch eine nochmal klärende Frage sozusagen wieder zur Therapie der Psoriasis in diesem Fall oder vielleicht auch anderer Hauterkrankungen, wo wir Biologika zur Verfügung haben. Sie fragt ganz speziell, wir haben bei vielen Biologika eine First-Line-Zulassung. Wenn jetzt Patienten eine entsprechende Krankheitsschwere haben und damit in der Indikation sind, kann man dann regressfrei, unbegründet sozusagen sich Sorgen machen, dann diese Biologika verordnen?
Wenn Sie diese First-Line-Zulassung haben, es geht ja immer um die leitliniengerechte Behandlung, dann brauchen Sie sich keine Sorgen machen, ja.
Jetzt will ich da auch nochmal nachhaken, weil ich hatte mir sowas Ähnliches auch aufgeschrieben, weil bei Wanz ist ja auch ausreichend mit enthalten. Und bei einigen Erkrankungen haben wir die Möglichkeit in der First-Line-Zulassung, da steht dann einfach drin, ist zugelassen für die Behandlung einer mittelschweren bis schweren Schuppenflechte zum Beispiel. Und wir hätten auf der einen Seite ein Biologikum, wo wir mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit unser Therapieziel erreichen. Auf der anderen Seite hätten wir ein älteres Präparat wie Methotrexat zum Beispiel, was eben mit wesentlich geringerer Wahrscheinlichkeit dieses Ziel erreicht. Aber wenn jetzt beide Patienten prinzipiell nicht aufgrund irgendwelcher medizinischer Kontraindikation beide Medikamente bekommen könnten, also nur die Aussicht auf Erfolg uns dazu eigentlich veranlassen würden, das Biologikum zu wählen, was die Leitlinie im Übrigen auch sagt. Die Leitlinie sagt, wir sollen ein gewisses Ziel erreichen nach einer Induktionsphase, dann wäre das auch okay, das teurere Biologikum zu verwenden, weil wir wissen, das hat auch ausreichend Aussicht auf Erfolg. Ist das richtig?
Ja, das ist so richtig. Denn das ist genau dieser Widerspruch, den Sie haben, den es zu lösen gilt. Also diese verschiedenen zwei sich eigentlich diametral entgegengesetzten Ziele. Einmal die Qualitätsstandards sind zu wahren. Der Patient, der versicherte Patient hat Anspruch auf eine standardgerechte, den Qualitätsvorgaben ist gleich Leitlinien, entsprechende Behandlung und hat auch ein Recht auf Teilhabe am medizinischen Fortschritt. Das ist das eine. Und das andere sind eben diese WANS-Kriterien, wirtschaftlich ausreichend notwendig, zweckmäßig, die Sie genannt haben, die ich vorhin angeführt hatte, die sich gegenüberstehen. Aber das Entscheidende ist, dass der Patient Anspruch hat auf eine qualitätsbasierte Behandlung, den Standards entsprechende, den ist gleich den Leitlinien entsprechende Behandlung. Und wenn, da müssen Sie es mir nachsehen an der Stelle, weil ich so viele Fachbereiche habe, die ich berate, da sind Sie als Dermatologen tiefer drin. Aber wenn im Bereich der Dermatologie für bestimmte Präparate eine First-Line-Zulassung da ist, dann können Sie die auch einsetzen, dann dürfen Sie die auch einsetzen.
Super, das war auch nochmal ganz klar präzisiert. Vielen Dank dafür. Ich sehe jetzt keine arzneimittelbezogene Frage mehr, sei denn, Uli, du hast noch eine.
Nein.
Wenn Sie erlauben, würde ich dann eine Frage aufgreifen. Jetzt sehe ich den Namen leider nicht, wer sie gestellt hat, aber zu einer Aufklärung für eine Prozedur. Vielleicht dürfen wir Sie das auch noch fragen, weil das, glaube ich, auch viele von uns betreffen könnte. Hier geht es darum, die Kollegen schreiben, wir führen Hautbiopsien bei Verdacht auf weißen oder schwarzen Hautkrebs durch. Vor der Probe und Entnahme lassen wir uns schriftlich eine Einwilligung zur Operation unterschreiben. Falls sich bei der Biopsie ein Hautkrebs bestätigt, soll die betreffende Läsion vollständig exzidiert werden. Jetzt ist die Frage, wenn die Patienten da schon eingewilligt haben, müssen die Patienten dann nochmal schriftlich einwilligen, wenn es dann zu dieser vollständigen Exzision kommen sollte? Oder reicht diese erstmalige Aufklärung, wo drin steht, gegebenenfalls kommt es im weiteren Verlauf zu einer zweiten Operation, wo es dann vollständig exzidiert wird?
Also das ist sicherlich ein Fall, eine klassische Fragestellung, die man aber gleichwohl differenziert sich ansehen muss. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es kommt eben zu dieser Exzession bei einer Läsion und die Läsion ist nicht allzu groß oder sitzt an nicht allzu prominenter Stelle, das ist eine Frage der Aufklärung, die eben auch im Gespräch vorab mit besprochen werden muss. Was wichtig ist, deswegen klingelt es jetzt so leicht, wenn ich da höre, Aufklärungsbogen. Wichtig ist das Gespräch mit dem Patienten. Sie dürfen einen solchen Eingriff, denn es ist ein Eingriff, nur durchführen, wenn Sie die Einwilligung des Patienten haben. Die Einwilligung holt man sich als Arzt im Gespräch ab. Man erklärt dem Patienten die Situation und fragt ab, sind Sie damit einverstanden? Und es hilft, das zu dokumentieren. Und an der Stelle würde ich dann eben auch gesondert dokumentieren oder hervorheben, was weiß ich, wenn es um ein Melanom an der Nasenspitze geht und also den Verdacht auf ein Melanom und es muss dann eventuell sehr tiefer geschnitten werden und die ganze Nasenspitze weg, dann sollte da natürlich vorher schon genau drüber aufgeklärt werden. Und dann sollte das Mindeste ist, dass Sie das im Aufklärungsbogen anmarkern, sodass erkenntlich ist, dass über diese Folgen der Weiterung gesprochen wurde. Nur darum geht es. Es dreht sich heute bei den Haftungsprozessen immer um die Aufklärung. Und der Klassiker, den wir leider haben, ich kann Ihnen diesen Widerspruch auch nicht auflösen, ist, dass die Patienten sagen, ja, das ist meine Unterschrift unter dem Aufklärungsbogen, ich habe ihn aber nicht unterschrieben. Und das Aufklärungsgespräch war ganz kurz. Das hören wir einfach regelhaft. Und da hilft es, wenn Sie einen Aufklärungsbogen haben mit Unterkringelungen und Anmarkerungen und vielleicht auch eine Hervorhebung, dass es eben bei einer Exzession wirklich zu einer größeren Wunde führen kann und dokumentieren, dass der Patient gleichwohl, was ja auch Sinn macht, bereits intraoperativ dann die Weiterung, wenn sich eben ein negatives Ergebnis herausstellt oder in dem Sinne ein positives Ergebnis, dass Sie das dokumentieren. Aber das würde ich dokumentieren. Und ich würde, mein Rat ist tatsächlich auch, dokumentieren Sie die Dauer des Aufklärungsgesprächs im Patientenbogen. Also im nicht in dem Aufklärungsbogen, sondern in der Patientendokumentation. Mhm. Es darf nicht so sein, was ich tatsächlich auch häufig erlebe, dass der Patient den Aufklärungsbogen erhält und gar kein Gespräch mit dem Arzt stattfindet. Oder die Helferin die Aufklärung macht.
Okay, vielen Dank. Ja.
Das hilft Ihnen weiter.
Doch, das hilft sicher weiter. Es zeigt ja auch nochmal wieder, wir müssen schon jedes Mal wieder überlegen, haben wir für den Eingriff, den wir dann durchführen, auch ausreichend aufgeklärt. Wenn wir jetzt eine Biopsie vielleicht entnehmen, Und es folgt eine viel größere Operation, die wir am Anfang noch gar nicht absehen konnten. Dann haben wir vielleicht nicht richtig aufgeklärt. Wenn es eine Standardoperation mit Nachexzision wäre, da kann man vielleicht gut vorher aufklären bei der ersten Biopsieentnahme. Das muss nur entsprechend eben dokumentiert werden. So habe ich Sie jetzt auch verstanden. Wir müssen immer belegen, dass der Patient wirklich über das, was wir machen, auch vernünftig aufgeklärt wurde und einwilligen konnte.
Ja, das hat eben eine lange Historie. Früher war es, sehen Sie mir den Begriff nach, der Gott in Weiß. Also das hängt ja mit einer ganz langen Entwicklung auch dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten zusammen, dem Volkszählungsurteil, informationelle Selbstbestimmung. Und im Zuge dieser ganzen Entwicklung wurde die Aufklärung immer wichtiger und sind die Ansprüche an die Aufklärung auch immer höher geworden. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung. Sie sind da als Ärzte in einer schwierigen Situation meines Erachtens. Eines Teils, sage ich jetzt als Juristin, ein hoch angesehener Berufsstand. Andererseits sind aber die Anforderungen oder die Anspruchshaltung der Patienten auch sehr hoch geworden. Die Patienten haben nicht immer Verständnis dafür, wenn etwas nicht so läuft, wie von, auch von Ihnen als Arzt gewünscht. Und das ist ein schwieriger Bereich, ist auch nicht immer verständlich für die Patienten. Und das gilt es über die Aufklärung abzufragen und zumindest gut zu dokumentieren, damit Sie auch auf der sicheren Seite sind.
Das ist ja Balsam für die geschundene Arztaufklärungsseele. Weil das tatsächlich auch natürlich ein Bereich ist, ja, Sie hatten gerade gesagt, Aufklärung, die Dauer des Gesprächs und der Akte dokumentieren. Allein die Aufklärung für eine Biopsie, da kommt man unter 2, 3, 4, 5 Minuten gar nicht rum. Und dann über kleine Eingriffe, die meisten älteren Menschen nehmen Blutverdünner, Gefahr der Nachblutung aufklären, das nochmal schriftlich zusätzlich dokumentieren, damit diese Handschriftlichkeit, damit dieses Gespräch auch gut dokumentiert, dass ich anders sagen kann, ich habe den Bogen nur gesehen, aber nicht richtig verstanden. Das kostet alles fürchterlich viel Zeit. Die Zeit ist oft nicht vorhanden. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, auch noch ein ganz bisschen, auch die Kolleginnen, die jetzt zugucken und zuschauen, die vielleicht noch ein bisschen an der Routine feilen, wie man das am besten hinkriegt.
Aber das ist genau das Stichwort, das Sie da sagen, Routine. Es gibt ja, Sie werden ja im Bereich der Dermatologie auch, man kann sich die häufigsten Eingriffe ziehen und da sich die Prozedur überlegen und auch überlegen, wie ich die Prozedur optimieren kann. Auch die Prozedur der Dokumentation, da können Sie auch mit Kürzeln arbeiten, die Sie in Ihrem System hinterlegen. Und diese Arbeit, glaube ich, muss man sich einmal machen. Denn die Anforderungen an Sie als Ärzte sind da sehr, sehr hoch und Sie haben es mit einer Vielzahl an Patienten zu tun. Und ganz ehrlich, an der Stelle greift natürlich schon auch das Wirtschaftlichkeitsgebot. Und es ist dem Patienten schlechterdings nicht verständlich zu machen, welche Vorgaben Sie als Vertragsärzte beachten müssen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie Sie mit dem Ganzen umgehen, damit man eben insgesamt in Deutschland dazu kommt, dass die Arzneimittelausgaben nicht ins Unendliche steigen. Aber das ist eine Seite, das ist auch so komplex, das verstehen die meisten Patienten gar nicht. Das ist ja auch, wie sollte es auch gehen? Also wir sind jetzt, oder ich bin als Anwältin seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig und es sind eine Vielzahl von rechtlichen Vorgaben, die ineinander greifen. Ich erlebe es dann bei meinen Assistentinnen. Ich hatte vor ein paar Jahren, hatte meine Assistentin gewechselt, ich hatte jemand Neues. Und die ist vom Glauben abgefallen, als sie gehört hat, welche Vorgaben es gibt, dass ein Arzt sich, wenn er GKV-Patienten behandeln will, nicht einfach niederlassen kann, dass er nicht einfach alles verordnen kann, dass er gedeckelt wird in der Fallzahl der Patienten. All diese Vorgaben, die für sie Alltag sind, kennen die meisten Mitbürger und Mitbürgerinnen nicht. Und das sagen die Wähler auch nicht, weil sie damit möglicherweise, sagen die Politiker auch nicht, damit, weil sie damit möglicherweise Wählerstimmen verlieren würden. Da sind Sie als Ärztin in einer etwas schwierigen Position.
Sehr gut. Vielleicht auch eine ganz kurze letzte Frage, weil Frau Rüsicke schlecht noch mal eine Nachfrage hat. Aufklärungsgespräche sind offensichtlich auch von großem Interesse. Hier geht es noch mal um eine Mindestdauer vielleicht, und zwar bei einer Operation. Wir machen ja viele Hautoperationen, die kennen die Patienten manchmal schon. Also wenn diese Operation schon öfter erfolgt ist und der Patient bekundet, dass er weiß, worum es geht, kann man dann, hier wird 5 Minuten vorgeschlagen, gibt es da irgendeine Mindestdauer, die man einhalten muss, oder ist das auch individuell dann eher zu sehen?
Es gibt keine Mindestdauer. Es gibt definitiv keine Mindestdauer. Wenn es jetzt ein Patient ist, der mehrfach schon dieselbe Prozedur durchlaufen hat, dann würde ich das eben auch so mit dokumentieren in diesem ganzen Kontext. Und mit der Maßgabe, dass sich da per se auch nichts geändert hat. Also, dass es keine andere Hautstelle betrifft. Das ist ja ein Unterschied. Betrifft es eine Stelle am Rücken? Betrifft es exponiert im Gesicht eine Stelle? Je nachdem müssen Sie vielleicht anders aufklären. Aber es gibt keine Mindestdauer. Mhm.
Super, dann ganz herzlichen Dank. Wir haben keine weiteren Fragen im Chat. Sie haben alles toll beantwortet. Es kommen noch viele Danksagungen für den tollen, übersichtlichen Vortrag. Auch nochmal von meiner Seite. Uli, du siehst es, glaube ich, genauso. Ja, ganz sicher. Bei Ihnen ist schon dunkel geworden. Sie waren uns aus Italien zugeschaltet, aus dem Urlaub, wenn ich das richtig mitbekomme. Ja. Vielen Dank, dass Sie im Urlaub sich noch Zeit genommen haben für uns heute Abend, um uns hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was die juristische Sicht auf viele Dinge angeht. Und damit haben wir es für heute wieder geschafft. Nochmal die Erinnerung, 4. Juni, Rosatia und Akne mit Herrn Schaller. Wer Lust hat, ist wieder mit dabei. Und damit endgültig von uns aus Kiel. Und tschüss.
Schönen Abend an Sie. Genießen Sie den italienischen Abend, die italienische Nacht, soweit möglich. Wir werden jetzt uns in die Kieler Nacht verabschieden. Draußen ist noch ein bisschen hell tatsächlich. Sie sehen das im Hintergrund, da ist ein bisschen dunkler ist es jetzt als der Hintergrund, aber es ist wunderschön hier auch. Und die Ostseeküste ist ja das neue Sizilien.
Ja, genau.
Machen Sie es gut, vielen Dank.
Die Nächte geworden, ganz toll. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss nach Italien. Tschüss.